Schön hier zu sein, schön hier zu stehen, in dieser schönen Aufgabe. Ich habe ebenso noch nachgedacht, ein bisschen über meine Familie. Und mir sind zwei Dinge aufgefallen. Ich komme aus einer Familie, wo schon so ein paar Ärzte drin sind und drin waren. Meine Großmutter zum Beispiel war Zahnärztin hier in Limburg. Und der Großcousin meines Daddys, der ist aktiv Augenarzt, auch in Limburg. Ich bin jetzt kein Arzt geworden und doch irgendwo führe ich diese beiden Dinge weiter. So. Mir ist wichtig, dass wir mit unseren geistigen Augen klare Dinge erkennen können. Klarer als vielleicht vorher. Und mir ist wichtig, dass wir mit fester Speise gut umgehen können. Also unsere geistlichen Zähne funktionieren. Und insofern führe ich hier eine Familientradition ein Stück weit weiter. Ich möchte, bevor ich in den geistlichen Bereich tiefer einsteige über Gesundheit durch göttliche Kraft, ein paar Zahlen loswerden aus einer Statistik, die habe ich hier in der Gesundheitswoche schon mal rezitiert. Wir wissen, dass es über 300 anerkannte Studien gibt, die nachweisen, dass der lebendige Glaube an Gott eine aktive, gesundheitsfördernde Wirkung hat. Es gibt eine Untersuchung, relativ aktuell, aus dem Dezember 2000, durchgeführt bei 35.814 Personen im Alter von 75 bis 88 Jahren. Und zwar von dem Forscher Grossart Maticek, vielleicht sagt Ihnen sogar jemand was, aus Heidelberg. Er hat diese Untersuchung durchgeführt und eben wollte herauszufinden, was sind die Faktoren für ein langes und gesundes Leben, um eben in seinen 80ern immer noch gesund zu sein. Und da hat er mal geschaut, was für Faktoren gibt es. Er fand raus, dass es 15 Faktoren gab, die damit hineinspielen. Das sind verschiedene Dinge. Da ist zum Beispiel die Gene, da ist Ernährung, da ist Bewegung, da ist Schlaf. Das sind die körperlichen Faktoren oder die seelischen Faktoren. Ein Wille zur Aktivität, Fähigkeit zu einem selbstbestimmten Leben, Begeisterungsfähigkeit und soziale Faktoren, wie gute Integration und ausreichende Beziehungen. Und interessanterweise, als wichtigsten Faktor fand er heraus, spirituell geistlich, nämlich eine spontane und persönliche Gottesbeziehung sowie freiwilliges Gebet. Die beiden Faktoren gab es auch. Also insgesamt habe ich jetzt diese 15 erwähnt. Und Personen, die alle 15 in der Untersuchung ermittelten Präventivfaktoren aufweisen, bleiben zu 93% mit Wohlbefinden gesund und aktiv bis ins hohe Alter. Sie waren am Ende der Studie zwischen 75 und 88 Jahre alt. Jetzt hört zu, fehlt Faktor 1. Faktor 1 waren gute Gene. Fällt der Prozentsatz der gesund gebliebenen Personen stark ab auf 70,6%. Erinnert euch vorher, 93%, wenn alles stimmte. Fehlt nur einer der übrigen Faktoren, ganz egal welcher der anderen 14, sinkt der Prozentsatz der gesund gebliebenen auf unter 50%. Also Gen ist nicht mal der wichtigste Faktor, habt ihr gemerkt. Und all die anderen, die verringern es praktisch um die Hälfte die Chance, gesund in diesen Altersbereich vorzustoßen. Der stärkste Abfall besteht bei dem Fehlen einer positiven Gottesbeziehung. Ohne diesen Faktor erreichen nur noch 23,8% ein hohes Alter in Gesundheit, selbst wenn sie alle anderen 14 Faktoren haben. Ich habe hier noch andere Daten, das ist wirklich spannend, diese Statistik. Durchschnittliche Lebenserwartung. Bei lebendiger Gottesbeziehung durchschnittlich 85 Jahre. Bei traditioneller Religiosität 72. Könnte also 13 Jahre Unterschied ausmachen, ob du religiös bleibst oder gläubig wirst. Bei neurotischem Atheismus durchschnittliche Lebenserwartung 63 Jahre. Teurer Spaß, 22 Jahre. Beginn schwerer Erkrankungen. Bei neurotischem Atheismus ist da die Lebenserwartung noch 47 Jahre. Bei traditioneller Religiosität waren die Leute immerhin 61 und bei einer lebendigen Gottesbeziehung 71 Jahre. Das sind keine Zahlen, die ich mir aus dem Finger gesaugt habe, sondern die ich aus einer offiziellen Studie unter immerhin über 35.000 Menschen in Deutschland, also keine amerikanische oder afrikanische oder asiatische Studie, her habe. Also mich begeistert die immer noch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir vorstelle, selbst wenn ich mich miserabel ernähre, keinen Sport mache und all die anderen Dinge total schleifen lasse, aber meine Gottesbeziehung stimmt, dann habe ich eine viel größere Chance, alt und gesund zu bleiben, als wenn ich alle anderen 14 Dinge tue, aber Gott vernachlässige. Das ist die Aussage. Das ist entspannt, oder? Amen. Also wenn ihr nachher zu McDonald's fahrt und am Gottesdienst, seid entspannt, wenn die Gottesbeziehung stimmt, wird euch das nicht so schaden können, wie es jemand anderem schaden würde, okay? Oh, hinterher kriege ich von meiner Schwester einen drauf, aber ich habe das jetzt gesagt. Ich möchte euch was vorlesen, jetzt gehen wir in den geistigen Bereich, okay? Ein Mann, den ich sehr bewundere, ist schon ein paar Jahre beim Herrn, John G. Lake, hat ein paar hervorragende Bücher geschrieben. Und er sagte Folgendes, als er erkannte den Zusammenhang zwischen Heilung, zwischen Gottes Heilungsplan und Heilungswillen aus der Bibel, als er das erkannte als junger Pastor, er war auch vorher anders geprägt, religiös geprägt, und er war begeistert, weil seine ganze Familie war im Siechtum eigentlich, starb wie die Fliegen, die Leute wurden krank, seine vielen Geschwister, viele sind gestorben. Aber als er diese Wahrheit auf einmal entdeckte durch einen anderen Prediger, schrieb er Folgendes, mein Herr ist nicht tot. Aber meine Lieben, ich will euch sagen, wir sind damit zufrieden gewesen, in unserer geistlichen Kindheit zu leben, sie für alle Zeiten fortzusetzen und damit weiterzumachen, wie ein Haufen Babys zu schreien, anstatt durch die Gnade Gottes in die Geheimnisse des Herzens Jesu einzudringen und das göttliche Feuer vom Himmel für unsere Seelen zu begehren. Wenn es dann passiert, stehen wir da, überwältigt vom Wirken Gottes in unserem Leben und im Leben anderer. Was dieser große Mann des Glaubens erlebt hat, waren über 100.000 dokumentierte Heilungen. Ärztlich dokumentiert, attestiert und mehr als 100 neu gegründete Gemeinden, die daraufhin entstanden, weil Menschen auf einmal erkannten, Gott ist tatsächlich immer noch derselbe. Jesus hat nie aufgehört, das zu tun. Für mich war das die Revolution meines Glaubenslebens, als ich das wirklich geglaubt habe. Ich habe es eine Weile schon gehört gehabt, Jahre eigentlich schon. Aber ich war der Zweifler, weil ich sah Menschen sterben, für die gebetet wurde. Und ich konnte es nicht einordnen. Also war ich versucht zu sagen, dann ist es wohl nicht so gemeint. Dann muss ich diese Sätze anders interpretieren, als sie eigentlich da stehen. Oder ich rede einfach nicht mehr drüber. Viele machen das heute, auch viele Pastoren, weil sie nicht recht umzugehen wissen damit. Es ist gar keine Verdammnis. Ich habe es, wie gesagt, selbst gemacht. Aber ich hatte Freunde, die nicht aufgehört haben, mir zu erklären und mir klar zu machen, was die Bibel wirklich über Heilung sagt. Ich möchte jetzt anfangen, indem wir über Krankheit reden. Und zwar über die Quelle oder die Quellen von Krankheit. Der Ursprung für Krankheit war das Paradies. Ist wirklich so, ich erkläre das jetzt auch. Alles war perfekt. Gott hatte alles gut gemacht. Das ist die Fauna, die Flora, die Tiere, die Menschen. Alles war perfekt. Es gab keine Krankheit, es gab keine Sünde, es gab keine Leiden, es gab keinen Tod. Das war Zustand dort. Da hatte man nicht mal mit einem 13-jährigen Hund beten müssen, weil die waren ohnehin gesund und hatten kein Todesdatum vorgesetzt bekommen. Gott hatte alles perfekt konstruiert. Es fehlte an nichts. Jedoch, aus der Sicht mancher Menschen hat Gott einen Fehler gemacht. Er hat dem Menschen seinen freien Willen gegeben. Er hat ihn nicht gemacht wie die Tiere, die im Instinkt her einfach das tun, was ihr Instinkt ihnen sagt. Sondern er hatte den freien Willen und sie auch. Beide konnten entscheiden, was sie wollten. Und dann kam der Sündenfall. Adam und Eva sündigten. Und dadurch gab Adam die erhaltene Herrschaft, die er ja von Gott hatte. Machet euch die Erde untertan. Ihr sollt herrschen. Die gab er jemand anderem, nämlich dem, der ihn übers Ohr haute. Satan. Der gefallene Engel, raffiniert. Einst wunderschön in Gottes Gegenwart. Eines der schönsten Geschöpfe, was Gott je geschaffen hat. Aber er fiel, er lehnte sich gegen Gott auf, wir wissen darum. Und er wurde auf die Erde geworfen, verdammt aus dem Himmel. Und dort ging er eben die Schöpfung Gottes auf diese Weise an. Und er holte sich tatsächlich die Herrschaft über diese Welt. Nun, seine Herrschaft ist vollständig und sie ist rechtsmäßig. Gott hält sich an seine Ordnungen, auch wenn er sie außer Kraft setzen könnte, sofort, wenn er wollte. Aber er hält sich an seine eigenen Gebote, an seine eigenen Verträge sozusagen. Aber diese Herrschaft ist befristet. Und zwar zeitlich befristet. Auch unsere Bibel redet davon sehr deutlich und sehr klar, dass diese Herrschaft ein Ende finden wird und schon gefunden hat für die, die Christus angehören. Ein wichtiger Fakt. Vor 2000 Jahren an dem Kreuz hat Jesus die Herrschaft des Teufels zurückgewonnen über den Bereich der Menschen, in denen Jesus herrscht. Das ist der wichtige Unterschied. Gott ist nicht Gott über diese Welt im Moment, sondern Gott über sein Reich, was repräsentiert wird durch seine Kinder, die hier leben. Wo du bist, wo du lebst, wo du arbeitest, hast du Anspruch darauf, das Reich Gottes zu proklamieren und damit auch den Sieg Jesu. Ich muss das ausziehen, hier ist es zu warm. Satans größter Vorteil ist, dass Menschen nicht an ihn glauben. Sie glauben nicht, dass es den Teufel gibt. Manch einer glaubt noch, dass es Gott gibt, aber der Teufel, das ist doch ein Kindermärchen, ein Hirngespinst. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Gibt's nicht. Und das ist sein Vorteil. Jesus jedoch, und das sehen wir im Neuen Testament rundweg, nimmt die Herrschaft des Teufels sehr ernst. Er redet sehr häufig drüber und er geht damit auch sehr klar um. Er diskutiert nicht lange. Er befiehlt und die Mächte müssen gehorchen. Und hat gesagt, wir haben dieselbe Vollmacht bekommen. Wenn er in uns ist, können wir seine Werke tun. Jesus hat auch Feststellungen gemacht über Krankheitsursachen. Die möchte ich gerne mal so ein bisschen zitieren. Die Bibel ist voll davon, Neues Testament. Ich lese einfach drei Schriftstellen hierzu, nur dass wir zwei oder drei Zeugen haben, auch für diese Behauptung, die ich jetzt treffe. Johannes 3, Vers 8. Hierzu wurde der Sohn Gottes offenbart, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Nun, wozu war Jesus bekannt? War er bekannt, dass er Regierungen enthob? Oder bekannt, dass er irgendwelche dubiosen Tempel vernichtete, die Götter geweiht waren? Oder war er bekannt dafür, dass er Kranke geheilt hat, Gebundene befreit hat, Tote sogar auferweckt hat? Könnte es sein, dass die Werke des Teufels, die hier gemeint sind, genau das ist? Krankheit, Leid, Zerstörung, Tod? Ich glaube, ja. Und die Apostelgeschichte 10, 38 belegt es auch. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht, alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Noch ein Beleg, Lukas 13, 16. Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Jesus ist hier sehr klar in seiner Theologie und ich könnte jetzt viele weitere Stellen hier noch anfügen, die dasselbe aussagen. Jesus unterstellt, dass sehr viele Krankheiten von dem Verursacher Satan inspiriert oder initiiert sind. Nun, es gibt aber auch Krankheiten, die nicht direkt vom Satan sind. Hier waren oft dämonische Bindungen der Fall. Ja, wo es epileptische Anfälle und andere Dinge gab, die durchaus dämonisch initiiert sein können. Aber ich glaube, es gibt einen zweiten Bereich, den wir auch kennen müssen. Und der beschäftigt sich mit Krankheit aus Glauben an biblische, unbiblische Aussagen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass viele Christen und noch viel mehr Nichtchristen krank sind, weil sie Glauben haben an unbiblische Aussagen und die zu ihrer Überzeugung gemacht haben. Ich möchte das begründen. Ich möchte euch dazu mindestens drei Gründe nennen, wie das sein kann. Der erste Grund ist, den Willen Gottes in Frage zu stellen. Das ist eine Möglichkeit, krank aus Glauben an unbiblische Tatsachen zu sein. Das Leidensevangelium zum Beispiel. Ich suche mir ein bisschen merkwürdig klingende Bibelstellen. Es gibt 2, 3 oder 4 im Neuen Testament. Eine Reihe, die mir so zusammen, dass ich daraus eine Theologie mache, die dann aussagt, Gott möchte, dass du krank bist. Gott möchte mir durch Krankheit Dinge zeigen. Er möchte mich versuchen durch Krankheit und wissen, ob ich denn wirklich auch stehe. Auf Hiob werde ich auch vielleicht noch ein bisschen was sagen. Da habe ich ja im aktuellen Gemeindeprogramm auch eine Andacht zu, die das ein bisschen komprimierter bringt. Armutsevangelium, dasselbe Spiel. Gott will, dass ich arm bin und nichts besitze, damit Mammon nicht mein Gott wird. Und auf diese Weise bin ich ganz schnell im Glauben an unbiblische Aussagen. Ich hatte jetzt vor kurzem erst mit einem Mann, den ich sehr, sehr wertschätze, ein alter Herr bereits, der viel für Gott tut, ganz bekannter Mann in Deutschland. Ich habe mit ihm zu Mittag gegessen und ich erzählte ihm von dem Buch, was ich geschrieben habe und wir sprachen drüber, Gesetz, Saat und Ernte und dass Gott Gutes für uns will und Gesundheit. Und er erzählte mir dann ein bisschen von seinen Erfahrungen, wie Gott ihn gesegnet hat in Zeiten, wo er so krank war und so eine tiefe Krise hatte, auch mit seiner Firma. Und ich spürte schon, da kam genau das wieder rüber, was sich sehr weit ausgebreitet hat, gerade in Deutschland. Und ich sagte ihm, ja, Gott segnet sie in Zeiten der Krise und in Zeiten der Krankheit. Wenn sie flach liegen und vielleicht irgendeinen Tumor haben oder irgendwas, sie werden Gott ganz intensiv erfahren in dieser Zeit. Aber das ist nicht Gottes Initiative gewesen, dass sie krank sind oder ihre Firma Konkurs macht. Das hat er auch nicht so zugelassen, indem er zur Seite getreten ist und sagt, Satan, mach mal. Ich will mal gucken, wie er reagiert, der Mann Gottes. Unser Problem ist, dass wir uns oft die Zeit nicht nehmen, Gott zuzuhören, weil er redet permanent. Er redet jetzt gerade. Wenn wir die geistigen Ohren aufmachen und uns auf ihn konzentrieren, werden wir ihn auch verstehen. Viele Menschen kommen aber erst dann, gerade aktive Leute, erst dann zur Ruhe, wenn sie mal körperlich flach liegen, weil sie sich übernommen haben, weil sie mit ihrem Körper Raubbau getrieben haben. Und dann liegen sie und dann auf einmal merken sie, Gott ist ja auch noch da. Und er kann ja wirklich reden. Geglaubt haben sie das schon immer, aber erlebt haben sie es selten, weil sie die Zeit nicht hatten dafür. Sie waren so aktiv, vielleicht fürs Reich Gottes sogar. Nur dann daraus eine Theorie zu machen oder eine Theologie, deswegen, ja, Gott lässt mich krank sein und dann segnet er mich. Ich habe das sehr oft gehört in meinem Leben. Ich habe immer wieder dasselbe gesagt. Das ist eine Lüge, die nirgendwo im Neuen Testament unterstützt wird. Nicht an einer einzigen Stelle. Es gibt 2, 3 Stellen, die missgedeutet werden können, aber die werde ich zum Teil hier auch erklären. Aber im Kontext wirst du nichts finden, was das aussagt, dass Gott dir eine Krankheit gibt, dass Gott dir einen finanziellen Ruin gibt, dass Gott deine Familie zerreißt, nur um dich zu prüfen, deine Treue und deine Loyalität zu ihm festzustellen. Diese Theorie ist etwa so fatal, wie wenn du dir vorstellst, dass ich meinem kleinen Sohn Raphael eine AIDS-Spritze in den Arm jage, um zu sehen, ob er denn dann immer noch mein Sohn bleiben will, wenn die Krankheit kommt. Wie pervers sind wir eigentlich manchmal in unserer Vorstellung von Gott? Mich bewegt dieses Thema schon sehr lange. Und ich sehe, dass das vielleicht der Hauptgrund ist, warum Deutschland Jesus nicht kennenlernen will. Dieser Gott, der heute mit mir kuschelt und mir morgen eins draufhaut. Da ist keine biblische Sicht von Jesus da und es wird auch kaum mehr vermittelt in den Kirchen. Entweder das Thema wird gemieden, dann baut sich da auch kein Glauben auf, oder es wird total verwirrt dargestellt. Ich war selbst ein paar Jahre verwirrt in diesem Thema. Ich wusste nicht wirklich, was richtig ist. Ich habe heute das gepredigt und morgen das. Weil ich nicht selbst wusste, was ich glauben sollte. Ich hatte mich nicht wirklich festgelegt zu sagen, ja, das Neue Testament ist klar und das nehme ich wörtlich. Und da will ich auch nicht mehr rütteln lassen dran. Mein Gott ist gut, mein Gott segnet mich. Und wenn ich durch eine Krise gehe, steht im Alten Testament schon drin, er ist bei mir in der Not, um mich hineinzudrücken. Um mich herauszureißen. Das ist es. Andere Möglichkeit, um den Willen Gottes in Frage zu stellen, ist, die Bibel nicht als göttlich inspiriert zu sehen. Dann hast du ohnehin ein Problem, weil wenn du glaubst, dass das nur ein Geschichtsbuch ist, hast du noch nicht viel vom Christentum verstanden. Das ist ein lebendiges Buch. Es läuft nicht weg, wenn ich es hinstelle, aber es läuft in mein Herz jedes Mal, wenn ich hineinschaue. Und das machen andere Bücher in dieser Dimension nicht. Es fängt an, zu mir zu reden. Es ist aktuell, ich weiß nicht, wie oft ich sie schon gelesen habe, aber Du liest eine Stelle 10-mal und das 10. Mal hat sie eine ganz neue Aussage für dich. Eine wichtige, die dein Leben verändert und begeistert. Denk an Norman Rentrop, wie er hier stand vor 2 oder 3 Jahren. Dieser große Mann, der so viel bewegt hat, der Bibel-TV gestartet hat, der Millionen investiert hat auf diese Weise ins Reich Gottes. Und der durch so eine Bibel im Hotelzimmer zu Jesus gefunden hat. Hey, das ist ein sehr intelligenter Mann, das ist ein Genie, wenn du seine Geschichte kennst. Das ist ein echtes Genie. Als Junge schon. Das ist eine Ausnahmeperson. Und der wird angesprungen von so einer Gideon-Bibel im Hotel und merkt auf einmal, das Ding lebt, das spricht ihn aktiv an und verändert sein ganzes Leben und setzt für das Reich Gottes Dinge frei, die es bis dahin weltweit noch nicht gab. Es gibt kein vergleichbares Medium wie Bibel-TV auf der ganzen Erde nicht. Es gibt keinen 24-Stunden-Sender, der biblische Wahrheiten sendet. Predigtsender gibt es bereits, aber diese Art ist einmalig. Ich bin stolz darauf, dass das ein Deutscher gemacht hat, dass auch Deutsche nochmal hier und da geistlich Dinge tun, die einen großen Segen sind. Und ich möchte davon viel, viel mehr sehen in der Welt. Oder den Willen Gottes in Frage stellen kannst du auch, indem du der Furcht mehr glaubst, mehr Autorität gibst als Gottes Wort. Da haben wir die letzte Zeit viel drüber geredet. Furcht ist nicht in der Liebe, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen, alle Dinge sind gesagt worden. Also bitte achte darauf, dass du nicht der Furcht glaubst. Meine Mutter ist aber auch gestorben an Krebs in dem Alter, wo ich jetzt bin. Ich habe es bestimmt in den Genen. Das ist nur ein Faktor von 15. Achte auf Faktor göttliche Beziehung. Beziehung zum lebendigen Gott. Und dieser Faktor wird Kraft verlieren. Er wird dich nicht mehr töten können. Das glaube ich. Ich glaube, dass wenn Gottes Leben in uns ist, sich Dinge so massiv verändern, dass sie nicht mal ein Arzt mehr erklären kann. Ich habe Dinge erlebt und auch gehört von Christen, die ich sehr gut kennengelernt habe, die mich manchmal wirklich an die Grenze meiner Vorstellung gebracht haben. Kann Gott wirklich so viel tun, dass Organe nachwachsen, wo keine mehr waren, ja teils sogar sichtbare Gliedmaßen wachsen, wo keine waren, Augen in den Höhlen entstehen, die tot waren, die leer waren. Unglaublich. Und doch haben es Leute bezeugt, die ich für sehr integer und klar halte und die es nicht nötig haben, sich mit irgendeiner Fantasiegeschichte wichtig zu machen. Nur weil wir es noch nicht gesehen haben, heißt es doch nicht, dass es nicht geht. Ich habe auch noch keine Live-Toten-Auferstehung gesehen. Und doch, ja, Amen, danke. Das war doch eine gute Aussage. Aber ich glaube, dass sie noch kommt, ja. Ich glaube, dass wir diese Dinge auch noch sehen. Ich glaube, dass Gott es tut. Okay. Der zweite Hauptpunkt. Jetzt, wir haben den Willen Gottes in Frage gestellt. Das war die erste Geschichte, wo wir jetzt drüber geredet haben. Das zweite ist eine Anti-Erwartung von göttlicher Heilung. Wie ich eben sagte, Gott schickt Krankheit, Gott lässt Krankheit zu, Gott ist machtlos gegen Krankheit. Auch da gibt es Menschen, die das glauben. Gott ist es egal, was auf der Erde geschieht. Auch das hörte ich bereits. Ja, und dann die letzte Aussage, Gott existiert nicht. Wenn man der Statistik der Kirchenmitgliedschaften in Deutschland glaubt, dann sind etwa die Hälfte unserer Bevölkerung der Meinung, dass Gott nicht existiert. Ich bin nicht sicher, ob es nicht sogar mehr sind. Und dann gehen wir zum dritten Bereich, falsch verstandene Schriftstellen. Und hier werden wir uns jetzt ein bisschen aufhalten. Denn ich möchte, dass ihr diese Schriftstellen nie mehr aus dem Kontext heraus so versteht, wie wir das vielleicht religiös noch im Rallye-Unterricht oder sonst wo gelernt haben. Sondern dass wir, wenn wir das hören, damit umgehen können und auch anderen damit dienen können und sagen können, Moment mal, stopp, das ist nie so ausgedrückt gewesen. F.F. Boothworth, dieser große Apostel der Heilung, gibt ein ganz tolles Buch, Iris liest es gerade, ne? Heißt doch Apostelheilung, oder? Christus unser Heiler heißt es, ja. Ein ganz bemerkenswertes Buch. Kai, haben wir das hier? Schade, aber bei Kai kann man es bestellen. Dieser Mann sagt, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Aber heutzutage ist es oft so, dass der Glaube durch die Predigt eher wieder verschwindet, durch die Predigt dieser törichten Lehren, dass Gott Krankheiten schicke oder zulasse. F.F. Boothworth. Nicht Bernd C. Trümper, F.F. Boothworth. Vor 100 Jahren oder so geschrieben. Ich glaube, dieser Mann hat so recht. Das ist genau der Punkt. Wenn ich nicht über Heilung predigen kann, weil ich es selbst nicht glaube, wo soll sie denn herkommen, wenn Heilung aus Glauben kommt und Glaube sich durch die Predigt aufbaut? Lasst uns mal über Hiob diskutieren. Na, nicht diskutieren, da haben wir die Zeit nicht, aber reden. Ich möchte euch da was sagen zu. Hiob wissen wir, dass das älteste Buch der Bibel ist, etwa 2100 vor Christi geschrieben, also in der Zeit von Abraham, Isaak und Jakob. Zu dieser Zeit gab es noch keine einzige biblische Verheißung, auf die sich Hiob hätte berufen können. Es gab noch nicht das Buch Genesis, was geschrieben wurde. Es gab noch nicht die Zusagen an Abraham in diesem Bund oder an Noah oder das, was über David oder was David geschrieben hatte in dem Psalm, all diese guten Dinge. Es gab noch nicht die Sprüche Salomos, wo drin steht, dass Gottes Wort Heilung unseres ganzen Fleisches ist. Und all das gab es noch nicht. Gab keine Aussagen. Hiob stand also doch relativ anders da als wir heute. Hiob konnte weder den alten noch den neuen Bund, der Heilung für alle mit einschließt, für sich in Anspruch nehmen. Eine sehr wichtige Feststellung, um den Unterschied klarzumachen. Jesus war noch nicht für unsere Sünden und auch noch nicht für unsere Krankheiten gestorben zu diesem Zeitpunkt. Es bestand kein Anspruch auf Heilung, wie wir ihn heute geltend machen können anhand der Schrift. Und was auch wichtig ist, Jesus hatte noch nicht die Rolle des Verteidigers im himmlischen Gericht übernommen, wo der Satan offensichtlich der Ankläger war. Heute wissen wir, steht er am Thron Gottes und er fürbittet für uns dort. Er legt gute Worte ein für uns beim Vater. Er ist verbunden mit uns, wenn wir in ihm leben. Und wir lesen auch, dass Hiob das traf, was er fürchtete. Furcht macht Türen auf für Satans Hand. Immer. Wenn du dich vor etwas fürchtest, gib die Furcht ab. Gib sie Jesus. Er kann damit umgehen, wir nicht. Wenn du Furcht hast, vollschlank zu werden, wirst du vollschlank werden. Wenn du Furcht hast, arm zu werden, wirst du wahrscheinlich immer mit Finanznot kämpfen. Wenn du Furcht hast, früh zu sterben, kann das sehr wohl eintreffen. Wenn du Furcht vor Krankheit hast, wirst du vielleicht öfters krank sein. Wenn du Furcht davor hast, im Siechtum zu enden, bestell schon mal ein bequemes Bett. Ich möchte nicht hart sein. Ich möchte es nur mal klar ausdrücken dürfen. Furcht ist eine Tür, durch die Mächte wirken, die keiner von uns will. Das Problem ist nur, in diesem Fall gilt nicht die Aussage, wir werden nach unserer Erkenntnis beurteilt. Satan hat dieses Fairplay nie eingeführt. Im Gegenteil, er möchte uns gerne diese Erkenntnis vorenthalten, damit er mit uns umgehen kann, wie er möchte. Vor Gott sieht es ein bisschen anders aus. Gott wird uns immer nach unserer Erkenntnis, nach unserem Wissen, nach unserem Erkennen von Gottes Wort her auch beurteilen und auch leiten. Er weiß, es gibt Kinder im Glauben, die führt er anders als junge Leute im Glauben oder als Mütter und Väter im Glauben, die durchaus schon ganz anders auch geführt und rangenommen werden von Gott und wo Gott schon andere Dinge auch erwartet, weil wer viel hat, dem wird viel gefordert werden. Der Teufel ist genau andersrum. Der Teufel tötet die Kinder als allererstes, wenn er sie kriegt. Wie viel junge Christen sterben, bevor sie ein Jahr alt werden? Im Geiste jetzt, nicht körperlich. Wie viel holt er wieder zurück, wie viel zieht er da wieder raus? Bei 3/4 sagt Jesus, ist es so, dass es passiert. Nur ein Viertel, da landet das Saatgut im Boden, wo es verwurzeln kann und stabil wächst. Hiob traf das, was er fürchtete. Wir dürfen unsere Furcht heute ablegen, wir wissen auch wo und du solltest auch wissen, wie. Das ist nämlich nicht so schwer. Eine Entscheidung im Glauben zu treffen, ist oft der erste Schritt. Hiob lernte seine wichtigste Lehre, wie ich meine, die er im 42. im letzten Kapitel wie folgt ausdrückt. Ich habe erkannt, sagt er zu Gott im Gebet, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Das war sein Endergebnis nach diesem etwa ein Jahr, schätzt man, hat diese Krankheitszeit gedauert. Ich habe jetzt erkannt, dass dir nichts unmöglich ist. Vielleicht würde er heute sagen, Mensch, wenn ich jetzt weiß ich hätte dich auch um Heilung bitten können und du hättest sie mir wahrscheinlich gegeben. Ja, das interpretiere ich jetzt hier rein. Dennoch wurde Hiobs Treue in einem großen Umfang belohnt. Wir lesen dann zum Schluss, es ist heute bekannt, dass Hiob der reichste Mann seiner Zeit war. Das steht auch im Buch Hiob und wird auch nachher noch zitiert. Er war der reichste Mann seiner Zeit. Das war er schon vor der Katastrophe, vor der Krankheit. Hinterher belohnte ihn Gott mit dem Doppelten. Ich lese mal vor, was das war. Kannst du dir vorstellen, was für ein Grundstück der Mann besessen haben muss? Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele und 1.000 Gespanne Rinder und 1000 Eselinnen, exakt doppelt so viel, wie er vorher hatte. Stell dir vor, wie viele Knechte und Mägde der Mann beschäftigt haben musste, um das alles in Ordnung zu halten. Das war ein Großunternehmer, das war kein Mittelstand mehr. Die Hiob AG, ja, genau. Dann steht da, es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Das war exakt das, was er verlor in dieser Krise. Auch da könnten wir jetzt drüber reden. Das waren offensichtlich nicht so brave, seine Kinder. Er schlachtete ständig Opfer für die, wenn die irgendwo eine Feier hielten. Das waren offensichtlich sehr exzessive Leute und nicht unbedingt so gottesfürchtig, wie er selbst war. Das sind alles wieder Vermutungen, die die Bibel recht nahelegt. Aber er bekam sie trotzdem. Er bekam welche zurück, und zwar dieselbe Anzahl. Und es steht, so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. Kai, wird das bei dir auch so sein? Anka, ha, eure Töchter und jeder, der Töchter hat hier, so schöne Töchter wird man im ganzen Land vergeblich suchen. Das glaube ich wohl. Und er lebte, und das ist mir wichtig, er lebte nach dieser Krise 140 Jahre. Danach noch. Ich habe mal jemanden predigten gehört, der sagte, stell dir vor, du machst eine Zeitreise. Du kommst dann so in das 100. Lebensjahr nach dieser Krise zu Hiob und fragst, Hiob, wir wollten unbedingt wissen, dieses furchtbare Leid, diese Tragödie, bist du da jemals fertig geworden mit? Und ich stelle mir dann wirklich Hiob vor, so als alt und fit, und er sagt, was meinst du eigentlich? Wann war denn mal eine Tragödie in meinem Leben? Lass mal überlegen. Vor 10 Jahren war nichts, vor 20 war nichts, vor 30, 40, 50, ich kann mich gar nicht erinnern. War da was? Ja, aber da war doch das Buch Hiob, da ist doch so viel geschrieben. Und dann kommt vielleicht seine Frau und sagt, ich weiß ja nicht mehr, damals, das war so ganz am Anfang, so kurz bevor du erkannt hast, wie Gott wirklich ist, da war doch mal so eine Krankheit und da ging es dir so schlecht und so, weißt du noch, die Freunde, ach so ganz dünn, ja, ja, stimmt, da war mal eine Katastrophe. Wo die ersten Kinder damals, ja, 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 ist schon sehr lange her. Erinnere dich mal 100 Jahre zurück. Da haben wir doch schon Schwierigkeiten, 30 oder 40 oder gar 50 Jahre zurückzudenken. Aber 100 Jahre ist eine lange Zeit. Und damit setzen wir diese Aussage ins Verhältnis, wenn Leute kommen und sagen, aber weißt du, wie das mit Hiob war? Gott hat Hiob geschlagen. Nein, nicht selbst, aber er hat zumindest zugelassen, hat den Teufel erlaubt. Komm, schlag ihn, Leben nehmen nicht, aber alles andere, hau ordentlich rein. Der muss mal richtig gecheckt werden, wie treu der Mann wirklich ist. Also deswegen auch dich. Also wenn, bitte tu nichts dagegen, wenn Gott dich richtig schlägt mit Krankheit, sag danke Herr, ja, Gabriele, das nehmen wir dann alles an im Glauben, und weil wir wollen ja auch wie Hiob treu sein, wir werden vielleicht nicht so alt, aber zumindest wollen wir doch mal richtig die Rute des Herrn schmecken. Ja, wenn das Krebsgeschwür ausbricht, dann können wir damit doch wunderbar leben. Das ist, ne? Jawohl, widersprecht mir ordentlich, das ist gut so. Hier will ich kein Kopfnicken sehen. Dieser kurze Ausschnitt in dem Leben dieses Mannes ist keine Aussage dafür, dass es für uns so oder so ähnlich sein soll. Es ist unhaltbar. Und ich hoffe, das ist so ein bisschen rübergekommen. Er hatte noch kein Wort vom Herrn. Jesus ist noch nicht gestorben für die Krankheiten. Biblisch hatte er kein einziges Zitat, auf das er sich berufen konnte. Es gab noch keinen Bund, der für ihn irgendwie relevant war. Er selbst hat es gefürchtet, ziemlich stark. Er hat Handlungen gemacht, die das ausdrückten, durch die vielen Opfergaben nach allen möglichen Dingen. Und dann hat er tatsächlich das erlebt. Es gab noch keinen Verteidiger im Himmel. Viele Gründe. Mein Lieber, das zieh dir diesen Schuh nicht an. Und wenn du ihn angezogen hast, ich habe eben gesagt am Anfang, dass Gott hier heute echt einen Kampf kämpft gegen religiöse Gedanken, gegen das, was du vielleicht dein ganzes Leben anders gehört hast. Nimm den Kampf auf. Und prüfe genau, was ich hier sage. Es kann dein Leben entscheidend verändern, ja sogar verlängern. Ich glaube, dass wenn wir das permanent und fest in unserem Herzen haben, diesen Grundsatz, Gott ist gut, alle Zeit, er liebt mich, er wird mir nicht die Krebsgeschwüre schicken oder sonst was, dann wird unser Leben anders verlaufen, als wenn wir das nicht sicher wissen. Wenn wir hier in diesem Bereich unklar oder ja unser Glaube nicht wirklich wachsen kann, dann haben wir hier eine Einfallslücke. Und Mut zur Lücke in diesem Fall, nein. Lass nicht los, auch wenn du von dieser Predigt jetzt nicht sagst, ich ändere jetzt alles und ich nehme das jetzt alles an. Aber hör nicht auf zu prüfen, bis du Klarheit hast und für dich eine Entscheidung festgelegt hast. Diese Entscheidung würde ich nicht lange wegschieben. Menschen müssen das hören und sie müssen das sehen. Und ich möchte eine Gemeinde führen, die in 50 Jahren, wo in 50 Jahren noch die meisten von euch gesund und kraftvoll hier sitzen und viele dabei, wo so viel graue Haare zu sehen sind, die das von jung auf angefangen haben, in ihrem Herzen zu bewahren und festgehalten haben. Und ich werde gesund und würdig alt. Ich werde nicht zu den, wie viel Prozent auch immer, gehören, die im Siechtum elendig sterben müssen, unter unwürdigsten Bedingungen. Aber es geht um Glauben, ihr Lieben. Es ist kein Automatismus auch hier. Es gibt Leute, die bauen ganz starken Glauben für Evangelisation auf und sind da ganz erfolgreich und enden nachher auch im Siechbett, weil sie sich mit diesem Bereich nie beschäftigt haben. Liebe Geschwister, liebe Brüder, weißt du, lasst uns diesen Bereich nicht vernachlässigen. Ich glaube, dass Gott jedes Jahr von uns nutzen möchte, was wir hier haben. Und wir können nach 60 gehen, nach 70, nach 80 oder vielleicht auch erst nach 90 oder noch mehr. Ein Stück weit liegt es an uns. Und dieses Stück möchte ich nicht aus der Hand geben. Die zweite Person, die zweite Aussage der Schrift, die du immer wieder hören wirst, Paulus Dorn im Fleisch. Aber Paulus hatte einen Dorn, wie auch immer der aussah, das war irgendeine Krankheit, das ist ganz klar. Und diese Krankheit, die kam von Gott, die hat Gott auch zugelassen, die hat er nicht weggenommen, obwohl er gebeten hat. Gott hat nur gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, aber den Dorn bitteschön, den trag mal weiter, das ist schon okay. Damit du nicht übermütig wirst, nicht hochmütig wirst, nicht vielleicht noch über Heilung sprichst. Das hörst du ganz oft. Nicht nur in evangelikalen Kreisen, auch in charismatischen Kreisen. Ich habe ein paar Bibelstellen nachgeschlagen, wurde auch sehr inspiriert, auch wieder von F.F. Boothworth in seinem Buch. Also ich mag das Buch nochmal empfehlen. Wir könnten jetzt 4. Mose nachschlagen, Josua 23 und so weiter. Und wir lesen da, dass die Kanaaniter als Stachel bezeichnet werden. Der Stachel oder der Dorn wird für Personen verwandt in der Heiligen Schrift. Das griechische Wort Angelos, das hier mit Engel übersetzt wird, oder komm, wir lesen die Stelle mal komplett, dass wir alle wissen, was ich hier eigentlich aussprechen möchte. 2. Korinther 12. Vers 7 bis 10. Ich lese ab dem 2. Satz. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Interessant, der hat die ganzen Krankheiten weggelassen. Ist dir das aufgefallen? Verfolgung um Jesu willen. Bedrängnis, Ängste um Jesu willen. Nicht Ängste vor Dingen, sondern Ängste um Jesu Namen willen, um Verfolgung, weil er das Reich Gottes verkündigt. Nun, dieses griechische Wort, was hier für Angelos übersetzt wird, es erscheint 188 Mal in der Bibel. Und es wird 181 Mal davon als Engel übersetzt. 7 Mal wird es als Bote übersetzt. Nie als Krankheit. Er sagt, ich habe einen Stachel im Fleisch, ein Dorn im Fleisch, und das ist ein Engel Satans, der mich schlägt. In jedem einzelnen Fall, in dem du dieses Wort in der Heiligen Schrift findest, bezeichnet es eine Person, niemals eine Sache oder gar eine Krankheit. Wie also kann ich sagen, ja, der Paulus, der war krank. Und er sollte krank sein, weil Gott hat gesagt, ist okay. Das stimmt nicht. Es ist einfach nicht wahr. Paulus wurde definitiv von einem Engel Satans geschlagen. Das können Pharisäer gewesen sein, die ihn um seines Dienstes willen angegriffen und verfolgt haben. Es können auch geistige Mächte gewesen sein, die andere Menschen gebrauchten, um Paulus Schwierigkeiten zu bereiten. Klar, all diese Dinge sind absolut vorstellbar und die lesen wir ja auch im Kontext. Wie seltsam mutet sich denn die Stelle an, wenn ich sie wirklich als Krankheit verstehe und lese all die anderen Texte von Paulus und muss sagen, das passt nicht. Paulus sagt, Gott macht frei, Gott heilt. Und dann spricht er, ja, Gott lässt mir eine Krankheit. Auch das wird nicht passen. Lass uns noch eins anschauen nach dem Dorn. Die Leiden des Paulus, die gehören hierzu. Kurz nach seiner Bekehrung bekam Paulus durch Ananias gesagt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Das war die Aussage dieses Propheten. Aber es ging nicht um Krankheit, sondern es ging um Verfolgung, die Paulus bei seinen Schlägen aufzählte. Paulus wurde geschlagen, aber es war immer ein direkter Zusammenhang zu seinem Dienst als Verkündiger des Reiches Gottes. Und diese Schläge stehen uns zu, wenn es sein muss. In Deutschland vielleicht weniger. Aber es gibt Länder, wo jeden Tag Christen geschlagen, gefoltert und auch getötet werden für ihre Überzeugung. Die Bild-Zeitung schrieb was von über 160.000 Märtyrern in jedem Jahr, die ihr Leben lassen. Das ist sicher die wenigsten in Europa. Dafür brauchen wir uns nicht unterhalten. Was aber gleichzeitig doch auch uns ermutigen sollte, hier in Europa unseren Mund nicht zu halten, sondern hier gerade die Chancen zu nutzen, die wir hier haben, dass wir hier frei reden können über unseren Glauben an Gott, dass wir Menschen das weitersagen dürfen. Wir brauchen nicht mal die Geiseln zu fürchten, wie in China oder in afrikanischen Staaten oder in Asien. Wie gut haben wir es doch. Paulus hatte die Christen von einem Ort zum anderen verfolgt und nun begann er selbst diese Verfolgung und noch Schlimmere zu erleben. Ich möchte wagen zu behaupten, dass auch hier Saat und Ernte ein Stück weit noch gegriffen hat. Er hat ein bisschen von dem erlebt, vielleicht mehr als all die anderen Apostel es erlebt haben. Aber auch das ist nicht wirklich wichtig, ob das der Grund war. Wichtig ist, die Leiden, die er trug, waren Leiden um Christi willen. Das war weder ein Krebsgeschwür, noch war das irgendeine Dauerkrankheit oder sonst was. Das war nie das, was Paulus rüberbringen wollte damit. Ich glaube, auf die Idee wäre er nie gekommen, in dem ganzen Kontext, den er schrieb. Er beschreibt einen mächtigen Gott. Für mich war Paulus so ein ähnlicher Typ wie Reinhard Bonke, wer den kennt. Wenn du Reinhard reden hörst über Gott, dann er predigt keinen kleinen Gott und mittleren Gott, er predigt einen mächtigen Gott. Und er erlebt, dass dieser mächtige Gott tatsächlich mächtig ist. Gott stellt sich zu dem, was Reinhard Bonke predigt. Und Menschen werden geheilt, ja sogar Tote auferstehen inzwischen. Die Dinge geschehen. Und ich möchte auch diesen mächtigen Gott verkündigen und nicht so einen kleinen, kleinen Gott. Ja, der heute mal so ist und morgen mal so ist. Das ist nicht der Gott, den die Bibel uns beschreibt. Göttliche Heilung wird kaum gepredigt und Gebet hierfür wird kaum angeboten. Man geht eher zum Heilpraktiker, nimmt eine Menge Medikamente oder geht sogar zur Wahrsagerin, als dass man auf den Gedanken käme, mit sich von einem Christen beten zu lassen um Heilung. Das ist heute der Stand in unserem Land. Ist es nicht so? Die Leute suchen Möglichkeiten. Aber warum kommen sie denn nicht zu uns Christen? Wir leben doch überall. Hier sind Unternehmer, hier sind Ärzte, hier sind Krankenpfleger, hier sind Hausfrauen mit viel Nachbarschaft, angestellte Arbeiter, Führungskräfte und auch was auch immer. Alles haben wir hier vertreten. Warum kommen die nicht zu uns? Kann es sein, dass sie einfach noch nicht wirklich wissen, dass Gott heilt? Kann es sein, dass sie es noch nicht gehört haben von mir oder von dir? Nur, wer sagt es ihnen, wenn nicht wir? Wir dürfen Mut haben, auf Menschen zuzugehen, wo wir sehen, die krank sind. Nicht jeder wird mit sich beten lassen. Es ist auch nicht immer dran. Wenn du den Herrn fragst, du wirst dann ein Ziehen empfinden, ja, tu das oder auch, nee, lass gut sein, es ist nicht dran jetzt. Aber zumindest dürfen wir dafür beten. Und ich glaube, dass es so normal sein sollte, dass wir über einen heilenden Gott sprechen, wie jedes andere Gesprächsthema auf irgendeiner Geburtstagsfeier. Es ist normal. Ich mache mir längst nichts mehr draus, Menschen zu sagen, mein Gott heilt. Mein Gott will heilen. Er ist dafür bekannt geworden, weltweit, dass er heilt. Und er hat nie aufgehört damit. Das Kreuz ist immer noch leer. Weil er auferstanden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes, aber er sagt von sich selbst, ich bin derselbe. Gestern, vor 2000 Jahren, heute, 2003 und in aller Ewigkeit. Wenn wir das verstehen, wird vieles klar. Wenn er derselbe ist, tut er dieselben Dinge und alles ist möglich. Gottes vollkommenen Plan lesen wir in der ganzen Heiligen Schrift. Sie beschreibt uns durch den Bundesnamen Jahwe Rapha, wer er ist. Jahwe Rapha, Gott mein Arzt. Ich meine, ich habe auch einen Hausarzt und ich war auch schon da. Hab kein Problem, wenn du zum Arzt gehst und dich behandeln lässt. Ist völlig in Ordnung, wenn du Medikamente nimmst. Kein Problem damit. Doch warum nicht auch den Chefarzt mitkonsultieren? Warum lassen wir den draußen? Warum lassen wir die Medikamente weg, die er uns gibt? Dem er sagt, glaub an mein Wort, bau Glauben auf, beschäftige dich mit meinen Aussagen, die hier drin stehen, schwarz auf weiß, und die Gültigkeit haben und die dich verändern werden. Es ist wirklich so. Du baust Glauben nicht auf für morgen, sondern für nächstes Jahr und nächstes Jahrzehnt. Weil Glauben baut sich nicht auf innerhalb von Minuten. Selten. Da musst du dich sehr intensiv beschäftigen. Glauben baut sich auf von Sonntag zu Sonntag, von Montag zu Dienstag, zu Mittwoch, zu Donnerstag, immer ein Stückchen mehr. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du ihn brauchst und dann ist er da. Wie fatal ist es, wenn du erst dann anfängst, Glauben aufzubauen, wenn die Krankheit schon ein kritisches Stadium erreicht hat. Auch viele Christen empfangen dann einfach keine Heilung mehr. Es sei denn, Gott wirkt souverän, das geht auch. Es ist nicht nur die Heilung aus Glauben möglich, die ich jetzt hier heute predige. Gott ist manchmal auch absolut souverän und gibt Heilung einfach so. Preis dem Herrn dafür. Oh, das liebe ich. Die prophetische Vorausschau möchte ich euch noch vorlesen auf Jesus in Jesaja 53. Wir haben das gesehen eben, das passt gut auf dem Video. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Ich habe gehört, wie ein oder andere gestöhnt hat, als die Nägel eingeschlagen wurden. Und ich habe so empfunden, dass wirklich der ein oder andere seine Augen weggedreht hat in dem Moment. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm. Zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Diese Wörter, ich habe sie nachgeschlagen, alle, die hier mit Heilung, Gesundheit, Schmerzen stehen. Schmerzen ist das hebräische Wort koli und geht von seiner Abstammung her auf chala. Das heißt schwach, krank und geblagt zurück. Es wird 12-mal im Alten Testament mit Krankheit übersetzt, 7-mal mit Leiden und 4-mal mit Bekümmernis. Es ist hier sehr stark betont und ich gehe wirklich davon aus, dass hier Krankheit und Leiden tatsächlich so gemeint ist, wie es hier übersetzt wird. Das Wort Leiden bezieht sich auf spürbare körperliche Schmerzen, was hier genannt wurde. Nicht auf einen geistlichen Zustand. Manche legen das ja rein geistlich aus. Das ist nicht wahr. Wenn du den Grundtext dir anschaust, kommst du nie auf diese Überlegung. Ertragen bedeutet, unsere Krankheit trug er. Hier wird das hebräische Wort Nasar verwendet. Und dahinter steckt die Bedeutung tragen im Sinne von Strafe für etwas zu erleiden. Und hiermit wird die Verbindung zwischen Sühne und gleichermaßen Krankheit und Missetat hergestellt. Ich könnte jetzt noch viel Details für weitergeben. Ich überspringe das jetzt ein Stück. Ich möchte euch nur sagen, es ist wirklich wahr. Da steht, dass Gott unsere Krankheit getragen hat. Unsere körperliche und seelische Not. Wir lesen dann in Matthäus 8, Vers 16 und 17. Damit erfüllt würde, Jesus zitiert, hier, redet hier, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Petrus zitiert dieselbe Bibelstelle, wie jetzt hier Jesus zitiert hat. Jesaja 53 wird zitiert im Neuen Testament mehr als einmal und immer im Kontext zu körperlicher Heilung. Erst war es die Schwiegermutter des Petrus, wo ich jetzt gelesen habe, und nachher Petrus zitiert es noch einmal. Oh, ist das schön. Sünde und Krankheit kamen beide durch dieselbe Tür in unser Leben. Und sie werden beide durch dieselbe Tür aus unserem Leben gehen. Und der Ausgang für diese Dinge ist Jesus Christus. Ist Jesus Christus in unserem Leben, ist die Tür auf und beides hat zu gehen. Wenn ich das verlange und einfordere. Wenn ich sage, ja, nur meine Sünden, okay. Die Krankheit wird bleiben, die Sünde geht. Warum? Warum beides, wenn ich beides haben kann? Warum nicht beides? Nimm die Krankheit weg. Nimm die Heilung mit dazu. dann gibt es ganz viele Bibelstellen. Ich zitiere jetzt, ohne die alle zu nennen. Und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Eine weitere. Und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Oder. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Oder. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße. Und er heilte sie. Da steht nicht 10%. Er heilte sie. Die Verkrüppelten kamen. Was heißt das? Die verkrüppelten Organe entstanden neu. Sie entwickelten sich neu. Sie streckten sich, sie dehnten sich, sie wuchsen. Die blinden Augen gingen auf. Die Stummen redeten. Die nicht gehen konnten, konnten wieder marschieren. Die konnten laufen. Wow. So dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten. Die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Ich glaube, ich bin heute noch verwundert, wenn ich so Dinge sehe. Ich bin heute noch verwundert. Und dann siehst du jemanden, der sowas noch nie gesehen hat, der guckt, unglaublich, du warst doch eben blind. Ja? Du kamst doch mit Krücken hier rein und du läufst jetzt hier spazieren. Da verwundere ich mich. Und wenn ich dann noch Missbildungen sehe, die auswachsen, wo sich Dinge tatsächlich vor meinen Augen verändern, dann ist Verwundern ein recht schwaches Wort, um das zu beschreiben. Noch eine Stelle, dann haben wir 5, das soll reichen. Und diesen Jesus von Nazareth, gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Wow. Alle heißt alle. Nicht die meisten, nicht den einen oder anderen. Gott hat keine Lieblingskinder. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie Gott jemanden heilt und wenn mich irgendeine Krankheit anzufliegen versucht, ist mein Glauben größer geworden. Ich habe gesagt, Moment, Gott, du hast Person X geheilt und du liebst mich genauso wie Sascha. Und wenn du ihn geheilt hast, Herr, ich weiß, du willst mich ganz genauso heilen. Ich bin Vater, ich weiß, was es heißt, seine Kinder beide zu lieben. Dann mache ich nicht dem einen was, was ich dem anderen nicht auch zu geben bereit. Das gibt's nicht, oder? Und Gott ist genauso. Seine Vaterschaft steht über der unseren. Unsere ist nach seinem Modell irgendwo entstanden. Ich fasse zusammen. Hört gut zu und macht es zu eurem Glaubenssatz, wenn ihr das so verstanden habt jetzt auch. Die Quelle von Krankheit hat massiv mit Satans Herrschaft in und über diese Welt zu tun. Die Quelle. Zweitens. Viele Kranke sind krank aus Glauben an unbiblische Aussagen. Sie glauben an einen machtlosen oder unberechenbaren Gott oder sie verleugnen seine Existenz ganz. Und drittens. Gott hat seinen vollkommenen Plan mit Jesus ausgeführt, der nie mehr außer Kraft gesetzt wurde und auch nie mehr außer Kraft gesetzt werden wird für die, die ihm folgen. Er hat alle geheilt, die Glauben hatten. Bis hierhin möchte ich heute vom Thema gehen. Wir werden das nächste Mal uns darüber unterhalten, was Erlösung alles beinhaltet und warum das so ist. Wir werden den Blick auf Jesus lenken, der Heilung schenkt, und werden auch Wege zum Empfangen von göttlicher Heilung uns anschauen. Weil es gibt mehr, wie gesagt, als die Heilung aus Glauben. Ich möchte jetzt, dass wir zusammen stehen und dass wir eine Zeit haben, wo wir in neuen Zungen reden. Das ist eine Gabe, die der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen hat und auch immer wieder den Gläubigen gerne gibt. Wenn du nicht in neuen Zungen sprichst, sprich in deiner Muttersprache. Lobe Gott, ehre ihn, darum geht es jetzt. Fiandora la brando sto como fiam baria la patura la bossaria la storia la sondo stari. Jesus somo fiam bara la poria sando sto como fiam bai. Jesus sobora tandura la prato como fiam bai. Alleluia pora la stro como fiam baria la storia la siam bai. Alleluia, 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 alleluia. Es kamen immer wieder Leute zu mir und sagten, ich möchte auch geheilt werden. Oder ich möchte auch Wohlstand erleben im Willen Gottes. Und ich fragte dann, kennst du Jesus? Hast du Jesus als Herrn bewusst angenommen für dich selbst? Und dann kam oft ein Nein. Und dann erkläre ich gerne dir eine Geschichte. Stell dir vor, du kommst zu meinem Vater. Du hast ihn nie gesehen vorher. Und du möchtest gerne 5000 Euro von ihm haben. Und du gehst zu ihm und sagst, Hans Bernd, ich hätte gerne 5000 Euro. Bitte hilf mir doch gerade mal aus. Nun, was wird er sagen? Tut mir leid, ich kenne sie nicht. Steht ihnen nicht zur Verfügung. Ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Sie sind nicht mein Sohn. Sie haben dieses Privileg nicht. Gehe ich hin, ich bekomme sie. Weil er kennt mich, er weiß, ich bin in seinem Herzen, ich bin sein Kind. Und zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich will jetzt Heilung, aus Glauben, dann wird Gott sagen, wer bist du? Was habe ich mit dir zu tun? Du gehörst doch dem System dieser Welt an, du gehörst doch dem Teufel an, auch wenn du es nicht willst und ich weiß. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ja, hier gibt es einen Bereich, der schwarz und weiß ist. Hier gibt es tatsächlich schwarz und weiß. Mit Christus zu sein oder ohne Christus zu sein. Und bevor ich jetzt gleich zum Heilungsgebet aufrufe, möchte ich die Chance geben für jeden, der diesen Schritt nie gegangen ist und nie gesagt hat, Jesus, du sollst ab heute mein Leben führen, du sollst Herr sein, wirklich Herr. Nicht nur klein Gott, der mir ab und zu dient, sondern der Herr, dem ich diene. Und hier vorne ist Raum, hier vorne vor der Kanzel. Und jeden, der jetzt in seinem Herzen spürt, ja, dieser Schritt ist ohnehin fällig. Ich will diesen Gott, ich will diesen Jesus annehmen als meinen Herrn und Heiland. Ich will, dass er meine Sünde, meine Schuld vergibt, dass er mich reinwäscht. Und ich will zu ihm kommen wie ein Kind, wie sein Kind. Nicht wie irgendein Pflegekind, Stiefkind, ganz fremdes Kind. Ich will sein Kind sein. Und er bietet uns Sohn und Tochterschaft an, völlig frei. Es ist keine Verpflichtung. Es hat auch nichts mit dieser Gemeinde als Organisation zu tun. Es geht um Gott und es geht um dich, um sie. Ich werde jetzt für ein Lied lang warten. Wir werden ein Lied zusammen singen und Gott die Ehre geben dabei. Und jeder, der kommen möchte, der sagt, ich werde jetzt diesen Schritt tun, ich werde mit mir beten lassen, werde ganz bewusst die Entscheidung treffen. Jesus, Gott, der Heilige Geist, das soll mein Herr sein. Okay? Also wenn es dich betrifft, bitte, hab den Mut, komm nach vorne. Niemand tut dir was, aber du wirst hier Jesus kennenlernen, heute Morgen, wenn du willst.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.